Mein Thema heute Morgen ist, wenn du Türen öffnest. Das ist eigentlich eine Fortsetzung zu dem Thema, wenn Gott Türen öffnet. Das war das letzte Mal, wo ich gepredigt habe. Also ein Sonntag war ja dazwischen mit dem Dr. Richard Savadogo. Aber davor habe ich über das Öffnen von Türen gesprochen und Gott hat da mächtig gewirkt. Ich war erstaunt über die Resonanz. Es sind etliche auf mich zugekommen, die gesagt haben, da hat der Herr zu mir gesprochen und mir ist eine Tür geöffnet worden. Und Gott öffnet Türen und er liebt es, Türen aufzumachen. Und wenn du einen Arbeitsplatz brauchst, Gott liebt es auch, eine Tür für dich aufzumachen für Arbeit. Weil Gott ist der höchste Arbeitgeber. Das sollten wir nicht vergessen. Und Gott will, dass wir arbeiten. In der Bibel steht ein ziemlich hartes Wort. Da heißt es, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Da gibt es keine soziale Hängematte, biblisch gesehen. Ja, und da, wenn Gott will, dass wir arbeiten, dann hat er auch einen Platz für dich. Und dann kannst du beten und da hast du festen Grund. Und dann wird Gott Türen öffnen. Aber heute will ich weitergehen. Heute ist mein Thema, wenn du Türen öffnest, weil auch du kannst Türen aufmachen, auch du musst Türen aufmachen. Das Erste, wo jeder von uns die Tür aufmachen sollte, ist, wenn der Anruf Gottes kommt und er an deine Herzenstür klopft und dann sagt, na, magst du mir nicht nachfolgen? Hast du nicht Spaß, mir nachzufolgen? Nein, so sagt das Gott nicht. So, er gibt einen Befehl, er klopft an, aber dann sagt er, folge mir nach, Ausrufezeichen. Und dieser Anruf Gottes kommt nicht oft, ein paar Mal im Leben. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder antworten wir mit Rebellion drauf, dass wir sagen, nö, komm gar nicht in die Tüte, ich werde dir nicht nachfolgen, ich will nicht einen anderen Chef über meinem Leben haben. So hat es mal meine Stiefmutter damals ausgedrückt, der hat gesagt, ich will keinen anderen Herrn über ihrem Leben haben. Ich habe mich damals bekehrt, das war ein richtiger Schub für meine ganze Familie, vor 42 Jahren, schon lange her. Und meine Bekehrung, die war dann die Herausforderung für viele in der Familie. Und deswegen ist auch wichtig, dass sich Menschen bekehren in unseren Familien. Das ist oftmals wirklich einfach für die für mich gebetet haben, war das eine richtige Ermutigung. Dass dieser Kerl, der 22 Jahre widerstanden hat, dass der endlich ja, nachgegeben hat und durchgebrochen ist. Aber Menschen reagieren verschieden drauf. Ich habe damals die Tür dann weit geöffnet für den Herrn. Und ich bin dankbar, dass ich diese Tür geöffnet habe, meine Herzenstür. Jetzt 42 Jahre danach. Und nachgefolgt bin dem Anruf Gottes, folge mir nach. Folge mir nach, Ausrufezeichen. Weil Gott Gott ist und nicht wir sind die Bestimmten, sondern Gott sagt, folge mir nach. Und deswegen versperr dich auch du nicht dem Anruf Gottes. Und du kannst hier jahrelang hier mit reinkommen, einfach mit dabei sein und die Tür selber nie geöffnet haben. Das ist möglich. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Tür geöffnet hast und dass du diese Türe offen hältst. Das ist das eine. Aber es gibt eine Menge Türen, die auch wir aufmachen können. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine biblische Geschichte. Die steht in 1. Könige, Kapitel 17. Was war da? Da war die... Da war eine furchtbare Herrschaft damals, Ahab und Isebel, gottlos. Ahab hat reich, ich glaube, sein Ziel war, mächtig zu werden und reich. Und dann hat er die Königstochter von Tyrus geheiratet. Das war damals der reichste König überhaupt. Und es war eine politische Hochzeit. Und der Ahab ist tatsächlich durch diese Hochzeit reich geworden. Und er hat eine Menge mitgebracht. Und eine Menge, es war auch einer der mächtigsten Könige, der König von Tyrus. Übrigens war das wieder später der König von Tyrus als ein Abbild des Satans auch gezeigt. Als Herr der Welt. Und der Ahab hat die Tochter des Herrn der Welt geheiratet. Und der Ahab war nicht dumm. Viele denken, naja, der Ahab, weil die Isebel dann die Bestimmende war in der Ehe. Viele denken, dass der Ahab da dumm war und schwach war. War er gar nicht. Er war sehr berechnend. Und politisch gesehen war er ein ganz erfolgreicher König. Aber in dem Paket, und so ist es immer, wenn du heiratest, Lina, wenn du irgendwann mal heiratest, oder Moise, da sitzen die ganzen Heiratskandidaten. Guckt euch mal um. Ich bin ja immer für heiraten. Ja. Wenn du irgendwann mal heiratest, denk aber an eines. Du heiratest ein ganzes Paket mit. Du heiratest in eine Familie hinein. Du heiratest nicht nur die eine Person, sondern da kommt jede Menge mit. Und jede Menge Eigenarten. Und so war es bei dem Ahab auch. Da kam was im Paket mit, nämlich der ganzen Götzendienst von Tyrus. Der ganze Baalskult. Und das hat die Isebel mitgebracht. Und sie fing an, dann begann eine schwere Zeit für die Gläubigen. Weil die fing an, die Propheten auszurotten, zu töten. Sie fing an, ja, den Leib Gottes damals, war ja noch nicht Leib Christi, aber Leib Gottes zu verfolgen. Das war eine schwere Verfolgung. Und da hat Gott einen Mann aufstehen lassen. Und das ist das Gute. Gott hat immer einen Mann. Amen. Gott hat immer eine Person. In jeder Situation. Das lasst uns nicht vergessen. Und wisst ihr, wer das ist? Du. Du. Du bist berufen. Du bist die Person für deine Generation. Für dein Land, für deine Stadt. Du bist die Person. Und so war Elia damals die Person, die Antwort Gottes auf die Situation. Und wie gesagt, es war der Baalskult in kurzer Zeit alles übernommen. Und dann stand Elia auf und sein Name war Gott ist Jahwe. El heißt Gott. Und Jah ist immer die Kurzform von Jahwe. Gott ist Jahwe. Also sein Name war Programm. Der hat gebetet. Und das heißt, er war kein besonderer Mann, sondern ein Mann wie du und ich. Und er hat gebetet und es begann eine Dürre. Als Gericht Gottes. Der Segen hat aufgehört zu fließen. Weil Regen steht immer in diesem Land. Ja, Israel, der stand immer für Segen. Regen bringt Segen. Sich Regen bringt auch Segen. Regen bringt Segen, sich Regen bringt Segen. Gut. Und Elia musste aber fliehen. Und er floh an den Bach Kidron. Das war noch ein Bächlein, der noch relativ lang Wasser geführt hat. Und wir kennen die ganze Story. Es war so wunderschön romantisch. Der Elia sitzt da am Bachesufer und dann kommt ein Rabe vorbei und er bringt ihm was zu essen. Also ich möchte nicht mit Elia getauscht haben. Ich weiß nicht, was die Raben da alles gebracht haben. Ne? Aber es war Essen und er war versorgt. Aber es ist was ganz anderes, wie, was wir unter Essen verstehen, ganz bestimmt. Und das ging eine ganze Zeit und dann hat die Dürre auch den Kidron überwunden. Und der Kidron trocknete aus und der Herr sprach zu Elia. Und er hat gesagt, geh jetzt weg und geh nach Sidon. Und da ist ein Vorort, heute würden wir sagen Vorort, der nennt sich Zapat. Und dort wirst du eine Begegnung haben. Und der ging dahin und er sah eine Witwe, die Holz gesammelt hat. Eine alleinstehende Frau, das war damals ziemlich schlimm, weil der Versorger war gestorben. Eine Witwe. Und es war nicht das Sozialsystem, was wir heute haben. Und die Witwe war so verarmt, und das hat sie ihm dann auch gesagt, er ist ihr begegnet und sie hat ihm dann gesagt, also sie bereitet das letzte Mal vor, um dann zu sterben zusammen mit ihrem Sohn. Elia ging hin und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, in dein Haus zu kommen. Die war in solch einer schwierigen Situation. Was hat die Witwe gemacht? Die Witwe hat die Tür ihres Hauses geöffnet. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich, Adrian. Weil, wenn wir Stress haben, sind wir oftmals nicht in der Laune, Türen zu öffnen. Ich weiß, vielleicht bist du ganz anders gestrickt. Aber wenn wir Stress haben, wenn wir Not haben, richtig, was uns Dinge, die uns wirklich an die Nieren gehen, dann sind wir nicht so offen. Aber diese Witwe hat ihre Tür geöffnet, weil der Mann Gottes gesagt hat, der Prophet Elia, Gott hat mir gesagt, in dein Haus zu kommen. Und was hat er dann weiter gesagt? Wenn du mir jetzt dein letztes Essen, wenn du das jetzt zubereitest, dann musst du mir zuerst von diesem Essen geben. Kannst du dir vorstellen, wenn jemand einfach so in dein Haus reinschneit und dann solche Sachen von dir fordert? Und es war ja buchstäblich das Letzte. Die hatte, und er hat gesagt, mach mir einen Kuchen, einen kleinen Kuchen von dem. Was musste sie geben? Was musste sie Gott letztendlich geben? Was musste sie dem Mann Gottes geben? 100%. 100%. Und in der Bibel gibt es eine andere Zahl. 10%. 10%, 10%, wo Gott sagt, Joseph hat schon öfters mal darüber gesprochen, 10%, wo Gott sagt, das gehört mir. Ich bin derjenige, der dich segnet, aber 10%, bitte, das lass meine sein, das gehört mir. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal vom Zehnten gehört habe. Ich war das nicht gewöhnt, ich kam aus dem landeskirchlichen Bereich, also da gab es das nicht. Und ich weiß noch, ich habe mich dann einer freien Gruppe angeschlossen, die war wirklich ich habe damals in Mainz, Wiesbaden gelebt und die war in Wiesbaden und wir hatten so einen Keller und da waren Jugendliche. Und da habe ich mich dazugesellt und das war eine Kindermissionarin, die einfach frei gearbeitet hat und einfach Jugendliche zum Herrn gebracht hat. Und es war eine kleine Erweckung, es waren 70, 80 Jugendliche, die sich da getroffen haben. Und dann kamen dann auch relativ bekannte Leute immer wieder als Gastsprecher da in diesen Keller, in diesen Bibelkeller. Und ich war damals Bankkaufmann und habe wirklich gut verdient. Ich war im Kreditbereich in einer Großbank tätig, habe gut verdient. Und die Karin, so hieß die, die hat wirklich Mangel gelitten. Und es tut mir heute noch leid. Die hat wirklich Mangel gelitten, aber sie hat nicht darüber gesprochen. Sie hat nicht darüber gesprochen. Sie hat auch mich nicht oder mich und andere nicht belehrt, dass man seinen Zehnten geben soll. Dann wäre sie versorgt gewesen. Aber die hat wirklich Mangel gelitten. Und ich war daneben, habe das nicht kapiert, hatte eigentlich ein offenes Herz. Wer mich kennt, weiß, dass ich aus einer freigebigen Familie komme und eigentlich auch ein großes Herz habe, was das Geben angeht. Aber die hat nichts abgekriegt. Und es tut mir heute noch leid. Bis ich dann später einfach dieses Prinzip erkannt habe. Und damals gab es ja noch nicht so Gemeinden. Und da weiß ich heute noch, da haben wir heute noch Bescheinigungen. Iris und ich habe studiert dann später. Und dann haben wir unseren Zehnten gegeben. Zur Vision für Asien. Zu irgendwelchen Missionswerken, dann später auch in der Gemeinde, unseren Zehnten gegeben. Und ich kann eins sagen, das war eine der Voraussetzungen, dass wir diese Gemeinde gründen konnten. Weil es geht nicht nur darum, was wir Gott anvertrauen, sondern was Gott dir mal anvertrauen kann. Und ich sage euch eins, Gott konnte uns dieses Werk, Gemeinde zu gründen, anvertrauen, weil wir mit Finanzen ordentlich umgegangen sind und weil wir in dem treu waren. Eine der Voraussetzungen. Nicht nur Gebet, nicht nur Glaube, sondern auch Glaube in diesem Bereich. Und ein Vorbild auch in diesem Bereich zu sein. Bist du eine Person, der Gott mal was anvertrauen kann? Das steht nämlich in der Bibel. Manche zweifeln darüber, dann sagen sie, ja, der Zehnte, das war eine einmalige Angelegenheit, was der Abraham damals gemacht hat. Einmal, nur ganz kurz, um euch das zu vermitteln. Es war vor dem Gesetz, es ist keine gesetzliche Sache. Das ist das, was Gott Abraham, das könnt ihr nachlesen, in 1. Mose 14, ins Herz gegeben hat. Und er hat dann diesen Priesterkönig Melchisedek gesegnet. Mit allem, was er hatte, 10%. Aber es muss doch irgendwie weitergegangen sein, dieser Gedanke. Warum? Wie kann Jakob, als er die Himmelsleiter gesehen hat, als er da bei Bethel war, die Himmelsleiter gesehen hat und einen Bund mit Gott gemacht haben, gesagt haben, und Gott, wenn du mich segnest und wenn du mich wieder zurückbringst, dann will ich alles verzehnten. Es muss doch in dieser Familie weitergegangen sein, dass Gott das bekommen hat. Und es hat nicht aufgehört, weil im Hebräer 7, Vers 8, das könnt ihr vielleicht mal an die Wand machen. Hebräer 7, Vers 8, da heißt es, und zwar hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, wer ist der eine? Der Herr. Dort aber einer, von dem bezeugt ist, dass er lebt. Es ist eine Segenseinrichtung. Sicher gab es diese Zeit des Gesetzes, wo man das tun musste. Aber das ist nicht Gottes ursprünglicher Gedanke. Und es ist interessant, das könnt ihr nachlesen in Malachi 3, das ist die einzige Bibelstelle, die einzige, wo Gott sagt, prüft mich. Die einzige. Sonst ist verboten, Gott zu prüfen. Das ist immer mit starkem Gericht einhergegangen, wenn die Israeliten angefangen haben, Gott auf die Probe zu stellen und zu prüfen. Und da fordert Gott selbst auf, prüft mich in dem. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Witwe. Hundertprozent hat er gegeben. Oder vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Ich nehme einfach zwei Namen, Reinhold und Rainer. Rainer als Rainer ist keiner. Reinhold, und der andere ist noch Hold dazu. Der Reinhold will von A nach B. Um B zu erreichen, muss er alles Mögliche. B ist sein Leben, um das wirklich in die Reihe zu bekommen, muss er alles Mögliche machen. Er hat ein Gehalt, der Reinhold, und sagt, ich muss aber eine Miete bezahlen, ich muss Versicherungen bezahlen, alles Mögliche, was kommt noch? Benzin fürs Auto, Steuer, die ganzen, und auch noch Klamotten kaufen und alles Mögliche. Und dann bleibt eigentlich nichts übrig. Also ich brauche 100%, damit ich überhaupt zurechtkomme. Und das sagen doch die meisten. Ich brauche das doch selber, was ich verdiene. So sagt es der Reinhold. Und der Rainer ist als keiner, der sagt, okay, ich gehe das mal durch, aber ich glaube an Gott und ich glaube an das Wort und ich glaube an seine Zusagen und ich behalte 90% und ich gebe 10% Gott. Und ich werde auch nach B kommen und nicht nur B, sondern noch nach C. Das ist der übernatürliche Bereich. C ist der übernatürliche Bereich. B ist das, was wir natürlich machen können. Aber C ist der übernatürliche Bereich. Und Gott sagt, ich bring dich zu C. Ich werde dich segnen. Dann sagt der Reinhold, du bist doch ein Idiot, zu dem Rainer. Frage an dich. Aber eigentlich sind wir alles Idioten. Welcher Idiot willst du sein? Reinhold-Idiot? Rainer Idiot? Oder ein reiner Idiot? Du kommst in das, in den Bereich des Übernatürlichen und dann passieren Sachen in deinem Leben. Und mir ist wichtig, einfach auch da immer authentisch zu sein. Weil ich das lebe, sind mir Sachen passiert. Letztens erst, bei uns ändert sich ja die Situation, unser lieber Benny, unser Baby ist ausgezogen, hat geheiratet, hat sein Studium beendet. Und die Situation verändert sich ja dann. Auf einmal, früher hast du was von der Steuer zurückgekriegt, jetzt musst du Steuern zahlen. Jetzt musst du gegebenenfalls nachzahlen. Und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen. Ich habe mit jemandem gesprochen, habe mit jemandem telefoniert, einem Bruder, nicht von hier, von der Gemeinde. Gottlob, da gibt es immer Segen von außen. Nicht von hier, von der Gemeinde. Ich habe mit jemandem gesprochen, deinem Freund. Und der hat gesagt, du, wir müssen jetzt was nachzahlen. Hat sich jetzt alles verändert. Dann sagt er, so ganz spontan, wie hoch ist die Summe? Ich zahle euch das. Ich gebe euch das. Er hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Doch, warum nicht? Warum nicht? Das ist das der Bereich, wo du in den Bereich des Übernatürlichen hineinkommst. Niemals damit gerechnet. Und ich denke, hier sind etliche, die auch einiges erzählen könnten. Einiges erzählen könnten. Wie sie gesegnet worden sind. Aber bist auch du bereit? Bist auch du bereit, wenn du an der Norma stehst, an Aldi stehst und der Herr spricht zu dir, gib dieser Frau einen 50er, gib diesem Mann einen 20 Euro oder was auch immer. Bist du bereit, das zu machen? Diese Frau, diese Witwe, hat 100% gegeben. Und die hat diesen kleinen Kuchen gemacht. Sie hat dem vertraut, was der gesagt hat. Was hat er gesagt? 1. Könige 17, Vers 13. Fürchte dich nicht. Eines der fürchte dich nicht. Stellen. Nein, nicht Chronik, sondern Könige. 1. Könige 17, Vers 13. Fürchte dich nicht. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen. Geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen. Ja, und dann sagt er, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag. Hört genau zu. Bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird. Wie lange war die Dürre? 3 Jahre war die Dürre. Und er hat ihr zugesagt, ab diesem Zeitpunkt, wir wissen nicht genau, wann das war, aber es war noch eine ganze Zeit, wo es die Dürre kam. Weil der Regen kam ja erst, nachdem das Feuer vom Himmel gefallen ist und der Elia wieder gebetet hat. Lange Zeit noch. Und da war diese Verheißung, so lange wird das Öl, das Mehl im Topf nicht ausgehen und auch das Öl im Krug nicht abnehmen. Folgendes ist passiert. Sie hat das gemacht. Sie hat dem Mann Gottes das gegeben, 100%. Und es ist genau das Wunder passiert. Das Öl hat nicht aufgehört zu fließen und das Mehl ist nicht ausgegangen. Und sie hatte immer zu essen, aber dann ist was Schlimmes passiert. Wer weiß das? Der Sohn ist gestorben oder war im Sterben. Eigentlich schon gestorben. Und dann sagt die Witwe, Mann Gottes, was soll das Ganze? Ich sag's mal so. Was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Wahrscheinlich war Sünde im Leben von Menschen, ist in jedem Menschen Leben ist Sünde da. Und sie hat es in Verbindung mit dem gebracht. Und jetzt ist auch noch der gestorben. Was hat der Elia gemacht? Das müsst ihr jetzt nicht ausprobieren. 3-mal hat er sich auf den Jungen gelegt und er kam wieder zum Leben. Er hat gebetet, ein Gebet des Glaubens und er kam wieder zum Leben. Und das Interessante ist aber die Reaktion der Frau in Vers 24. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Stell dir mal vor, jetzt erst hat sie erkannt. Sie hat vorher das alles gemacht, sie war gehorsam, aber anscheinend trotzdem immer noch ein bisschen halbherzig und hat es trotzdem gemacht, hat 100% gegeben. Aber erst am Schluss hat sie erkannt, dass der wirkliche Mann Gottes ist und dass in seinem Mund Wahrheit ist. Zweite kleine Story. Wir alle kennen den König David. König David war vorbildlich in dem, den Willen Gottes zu suchen. Da hat er es in jeder Situation gemacht. Und manche Situation, die selbstverständlich erschienen, hat er trotzdem gesagt, zuerst bete ich. Und zuerst frage ich den Herrn. Da war dieser Raub bei Ziklag, wo die so eine Horde kam, alles mitgenommen hat, Frauen, Kinder, und die kamen zurück. Und da war ein Riesentumult. Die wollten dann den David umbringen. Und der David hat gesagt, ich suche zuerst den Herrn. Und er hat zuerst den Herrn gesucht. Soll ich den nachjagen? Eigentlich ist doch das selbstverständlich. Und vor allen Dingen, wenn die so sauer sind, dass sie die eigenen Leute dein Leben bedrohen, dann musst du die doch in Action bringen. Du musst sie doch ablenken. Aber David hat das nicht gemacht, sondern er hat immer den Herrn gesucht. Und dann hat der Herr gesagt, ja, jag den nach. Und der David hat es gemacht und sie brachten alles wieder zurück. I went to the enemy's camp and I took back what he stolen from me. David war vorbildlich, den Willen Gottes zu tun. Er war ein vorbildlicher Leiter, Politiker, Krieger. Und er wurde zu dem mächtigsten König damals. Und auf dieser Journey können Dinge passieren. David sind Türen geöffnet worden. Sie haben ihn zum König gewählt, zuerst in Juda, dann später ganz Israel. Und er wurde immer mächtiger. Und er hat zuerst Gott natürlich Danke gesagt. Gott war ein Dankbarer, hat Gott immer gedankt. Aber auf dieser Journey kann es passieren, wenn du mächtig und einflussreich wirst, dass du dann irgendwann mal sagst, ich hab's geschafft. Das habe alles ich gemacht. Da muss ich niemand für Danke sagen. Große Gefahr! Der Feind greift uns nicht nur an, indem er uns stiehlt und indem er uns beraubt, indem er uns Dinge wegnimmt. Manchmal gibt er auch. Und macht erfolgreich. Und benutzt den Erfolg als Fallstrick. Und das sollen wir nie vergessen. Und es ist selbst diesen fantastischen Mann, David, Mann nach dem Herzen Gottes, dem ist es passiert. Was hat er gemacht? Joab, komm her. Ich möchte, dass du meine Armee zählst. Der Joab hat gesagt. Und was wollte damit, was hat er damit ausgesagt? Es ist doch nicht schlecht, mal die Leute durchzuzählen. Doch, es war schlecht. Weil er hat in dem Moment bekundet, ich bin mächtig und wir können uns auf unsere Armee verlassen, nicht mehr auf Gott. Und der Joab, der wirklich manchmal ein ganz schön böser Finger war, dieser Typ. Ein großer Held Gottes, aber ein tragischer Held auch. Hat sein Leben dabei verloren. Und hat nicht immer auf David gehört, ne? Hat seinen Absalom getötet. Aber der Joab hatte Furcht vor Gott. Und hat gesagt, mach das doch nicht, David. Und der David war stur. Und hat gesagt, nee, ich bin der King. Du gehst. Und der Joab kam zurück und hat gesagt, David, es sind 1,3 Millionen. Und da kam das ins Herz hinein von dem David. Da hat ihn der Heilige Geist überführt. Und da kam Gericht, war Gericht im Anmarsch. Und was ist dann passiert? David hat sich entschieden, nicht in die Hände von Menschen zu fallen, nicht in die Hände des Feinds zu fallen. Und dass, wenn mal was bei dir, du hast was ausgefressen, da kannst du beten, bitte lass mich nicht in die Hände von Menschen fallen, bitte lass mich nicht in die Hände des Feindes fallen, weil die sind alle brutal, die sind alle viel, viel schlimmer. Ich will in deine Hände fallen. Herr, wenn du was zu strafen hast, strafe du mich, nicht jemand anders. Können wir lernen heute Morgen? Und das Gericht kam, Tausende sind gestorben. Ein Engel war da, Tausende sind gestorben. Aber David kehrte um. Und dann war wieder der alte David. Und manchmal müssen Dinge passieren in unserem Leben, damit wir der alte David werden. Und er hat dann Gott einen Altar gebaut und wollte einen Altar bauen. Und da war ein reicher Mann, der gesagt hat, du, lass mich das machen, lass mich das finanzieren, ich mach das für dich. Und der David hat gesagt, nee, das will ich selber machen, das ist meine Ehre. Weil wenn wir etwas auch für Gott tun, auch was Finanzen angeht, ist es eine Form der Anbetung. Und ich will Gott ehren. Und das sollst du nicht bezahlen, sondern ich will das. Das ist eine Ehre für mich, das zu tun. Ich habe mal eine Frage an euch. Wer denkt, dass er großzügig ist? Du kannst dich ruhig mal melden. Wer denkt, dass er großzügig ist? Komm, sei nicht so geschamig, ey. Wer denkt, dass er großzügig ist? Viele denken, Geschwister, viele denken, sie sind großzügig, aber sie sind es gar nicht. Ich würde sogar sagen, die meisten Deutschen denken, sie sind großzügig und sie sind es gar nicht. Wir haben uns so gewöhnt, man kann sich so an das Gute, an den Wohlstand gewöhnen. Wenn du mal Missionsreisen, da kannst du dich einige fragen, was wer hier ist, wer schon in Afrika, wer war schon in Afrika gewesen, ne, da einige, ne, da frag die mal, oder in Indien oder anderen Ländern. Da weißt du, wir leben auf einer einzigartigen Insel des Wohlstands. Viele von uns haben zwei Autos. Viele von uns haben eine Garage, viele von uns haben auch eigene Eigentumswohnung, eigenes Haus oder haben zumindest eine schöne Mietwohnung. Und wir nehmen alles so selbstverständlich, Geschwister. Wir sind reich. Auch die denken, sie sind nicht reich. Wir sind reich. Du kannst dich normalerweise als Normalbürger, kannst du dich ins Auto setzen. Du hast genügend Benzin im Auto. Das haben die Menschen da oftmals nicht. Du hast genügend Benzin im Auto. Du kannst durch die Stadt fahren. Du kannst an 6, 7 Lokalen vorbeifahren, an 6, 7 Gaststätten vorbeifahren und kannst dir die Gaststätte aussuchen, die dir gerade genehm ist. Du kannst dir das Lokal aussuchen, wo du hingehen möchtest. Und du kannst dorthin hineingehen und du hast genügend Geld. Du kannst das bezahlen, was du dir da ausgesucht hast. Und du kannst dann variieren. Jeder macht mal was anderes. Oder du kannst einfach auch einkaufen gehen, Großeinkauf in den Supermarkt. Musst du nicht viel, die meisten von uns müssen sich nicht viel Gedanken darüber machen, was kaufe ich. Und wisst ihr, was interessant ist? Die wirklich Reichen, die geben am wenigsten. Deswegen gibt es auch das Sprichwort, von den Reichen kann man sparen lernen. Februar 2018 war eine Schlagzeile in der FAZ, eine renommierte deutsche Zeitung. Die Zahl der Spender ist auf ein Rekordtief gesunken. Von den 83 Millionen haben 21 Millionen überhaupt was gespendet. An gemeinnützige Organisationen. Und im Schnitt hat jeder 35 Euro gespendet. So sieht es aus in unserem Volk. Und wisst ihr, was die größte Problemanzeige ist? Wisst ihr, wer die größten Spender sind? Das sind die über 70-Jährigen. Hammer. Die größte Problemgruppe, 36 bis 50. Denk mal drüber nach. Heute gibt es viel nachzudenken. Und viele haben echt Angst. Viele haben echt Existenzangst. Wo kommt das her? Wir leben in so einem reichen Land. Und viele haben wirklich Angst, dass sie da nichts mehr haben, wenn sie was geben. Und eines der Dinge, eines der wirklich wichtigen Dinge, die zum Grundtonus deines Christenlebens gehören, die du aufbauen musst als Christ, das ist Integrität. Was ist Integrität? Das ist Lauterkeit, ist Rechtschaffenheit. Das sollen wir werden als Christen. Zweitens Demut. Und drittens Großzügigkeit müssen wir lernen. Weil es ist ein bisschen mehr als nur zu sagen, ich bin ein Königssohn. Ich bin eine Königstochter. Und dann werden Throne aufgebaut und dann freuen sich die Königstöchter, wenn sie sich draufsetzen können. Alles gut, alles schön, gut, wichtig für deine Identität. Aber lebe auch danach. Dann verhalte dich wie ein Königssohn und wie eine Königstochter. Und verhalte dich wie der König der Könige und Herr aller Herren. Es gibt in der Bibel 7000 Verheißungen. Und Geschwister, es gibt mehr Verheißungen, die mit Großzügigkeit verbunden sind, als all die anderen. Großzügigkeit nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Zeit, von Energie, von Geben und Finanzen natürlich. Warum ist Gott so sehr an Großzügigkeit interessiert? Warum? Weil Großzügigkeit, jetzt merk, hör genau hin, weil Großzügigkeit Liebe in Aktion ist. Wir haben letzte Woche, auch der Manuel hat auch so ein Jubiläum gehabt, Manuel und Blanca sind 8 Jahre verheiratet, wir haben 35. Hochzeitstag gehabt. Aber Geschwister, du kannst nicht sagen, du liebst deine Frau, wenn du ihr nicht gegenüber großzügig bist. Großzügigkeit ist ein Zeichen aktiver Liebe. Und wenn ich meinen Kindern nicht gegenüber nicht großzügig bin, dann liebe ich sie in Wirklichkeit nicht. Gar nicht so sehr. Natürlich müssen wir erziehen. Natürlich müssen sie auch lernen, dass das Leben etwas kostet und dass sie sich das auch erarbeiten müssen. Also alles hinterher schmeißen muss man auch nicht. Aber trotzdem ein großzügiges Herz. Es gibt so viele Love-Songs, aber es sind in Wirklichkeit Lust-Songs. Das ist eine ganz andere Form von Love. Love. Gimme, gimme, gimme. Und die Liebe sagt, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Es gibt 12 Segnungen, die ich in Kürze jetzt mit euch durchsprechen möchte, die mit Geben und mit Großzügigkeit zusammenhängen. Erstens, Großzügigkeit ehrt Gott. 2. Korinther 9, Vers 13, könnt ihr das mal uns geben? 2. Korinther 9, 13. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses. Und geht mal weiter mit allen. Nein, das, ja, da geht es um die Gabe. Geht mal weiter, das habe ich jetzt irgendwie. Auf jeden Fall ehren wir Gott mit unseren Finanzen, ehren wir Gott mit unseren Gaben, jede Form von Gabe. Und ich habe es ja vorhin gesagt, das ist eine Form auch der Anbetung. Ich habe irgendwie die Bibelstelle verdattelt. Geh mal Sprüche 14, Vers 31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat, aber ihn ehrt, wer sich über die Armen erbarmt. Wer Armen gegenüber den Bedürftigen großzügig ist. Und wir ehren Gott damit. Zweitens, Großzügigkeit bringt mich näher zu Gott. Wo immerhin ich mich hin investiere, da habe ich ja auch Interesse dran, stimmt's? Ich investiere mich doch nur in Dinge, wo ich mich dran interessiere. Und das Wichtige ist, 4. Mose 14, 23, ist Gott an die erste Stelle zu stellen. Gott an die erste Stelle zu stellen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch all das andere zufallen. Eine Zusage, auch in dem Bereich. Drittens, Großzügigkeit bewirkt, dass ich mehr wie Jesus werde. Wir wurden errettet. In Sprüche 21, Vers 26 heißt es, den ganzen Tag begehrt der Gierige, aber der Gerechte gibt und versagt nichts, heißt es im Luther. Lukas 11, 41, gebt, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, dann seid ihr auch vor Gott rein. Es macht uns Christus ähnlich. Stellt euch mal folgende Situation vor. Papa fährt mit seinem Sohnemann zu McDonald's. Weil der Sohnemann hätte gern Pommes. Papa kauft Pommes. Na? Sie fahren da weg. Der Sohn sitzt daneben, schmaust seine Pommes, Papa langt rüber und nimmt sich 2, 3 Pommes. Wie ist wohl die Reaktion des Sohnes? Papa, das sind meine Pommes! Kennt ihr sowas? Papa, das sind meine Pommes! Was sagt der Papa? Erstens, mein liebes Söhnchen, ich bin die Quelle aller Pommes. Du hättest gar keine Pommes, wenn ich dich nicht zum McDonald's gefahren hätte und wenn ich dir nicht diese Pommes gekauft hätte. Zweitens, mein Lieber, anscheinend realisierst du nicht, dass ich dir alle Pommes wegnehmen könnte, wenn ich möchte, weil ich habe dafür bezahlt. Drittens, eigentlich brauche ich deine Pommes gar nicht, auch die 2, 3. Ich wollte doch nur mal probieren. Aber weißt du was? Wenn ich Pommes will, ich habe so viel, ich könnte mir alle Pommes der Welt kaufen. Ich könnte mir Pommes ohne Ende kaufen. Von deinen 3 Pommes, wenn ich höre genau zu, bin ich nicht abhängig. Was sagt der Papa? Weil ich möchte dir eigentlich beibringen, früher gab es so schöne Kassetten. Erinnert ihr euch noch an Freddy der Esel?
Ja.
Teilen, teilen, teilen. Dass du lernst zu teilen. Und deswegen ist ein großer Vorteil, dass wir Schwiegertöchter bekommen haben. Alle, die aus großen Familien kommen, die haben gelernt zu teilen. Stimmt's, Blanka? Stimmt's, Rahel? 4 Kinder, 6 Kinder, auch die Irene, 4 Kinder. Da muss man lernen zu teilen. Und die Einzelkinder haben da große Probleme, was abzugeben. Viertens, Großzügigkeit ist die Heilung von der Krankheit des Materialismus. Du sagst vielleicht, ich bin doch gar nicht materialistisch. Aber wenn du nicht großzügig bist, bist du auch das sehr wohl. Und wenn du gibst, brichst du den Fluch des Materialismus über deinem Leben. Und es muss manchmal passieren. Was sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 24? Du kannst, hör genau zu, du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Nicht, du sollst es nicht, sondern du kannst es gar nicht. Du kannst es gar nicht. Entscheide dich. Erste Timotheus 6, gebiete Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, nicht mitzuteilen. Nochmal, wir alle sind reich und der Ärmste in Deutschland ist reicher als die meisten Menschen in dieser Welt. Der Ärmste. Fünftens, Großzügigkeit demonstriert meinen Glauben. Und, das Gegenteil ist Geiz. Geiz ist Unglaube, Knausrigkeit. Sagt mal alle Knausrigkeit. Knausrigkeit. Nochmal, was habe ich gesagt? Maleachi 3, das zu überwinden, das zu durchbrechen, Glauben zu demonstrieren, zu sagen, hier, ich rede nicht nur drüber, wir nehmen gerade den Jakobusbrief durch und da heißt es, nicht nur schöne Worte machen. Und wenn wir, stell dir mal vor, Gottesdienst, Gemeinde, wir machen Lobpreis. Wir geben das Lob unserer Lippen, ganz wichtig. Und wenn es dann ans Geben geht, verschließen wir oftmals unsere Tür. Wenn du Türen öffnest. Und dann passiert oftmals das, dass der Himmel aufgeht durch das Lob unserer Lippen und der Himmel zugeht, wenn die Kollekte kommt. Großzügigkeit ist demonstriert unseren Glauben. Sechstens, Großzügigkeit offenbart deinen Charakter. Wir wissen das, Gott benutzt Geld, so sagt die Bibel, um uns zu testen, ob er uns mehr anvertrauen kann. Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und das ist auch auf die Ewigkeit bezogen. Wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Du willst Erweckung in Deutschland? Du willst Heilungen sehen? Du willst die wahren Dinge sehen? Zeichen und Wunder? Es wird so viel drüber geredet in der Gemeinde Jesu und so wenig passiert. Vielleicht kann uns Gott nicht das Wahre anvertrauen. Denkt mal drüber nach. Wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das Wahre gut anvertrauen? Ich habe eine Geschichte von Rick Warren gelesen und mitbekommen. Der Rick Warren hat er Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, er fing an und hat er 10% gegeben. Und dann wurde er weitergeführt, er und seine Frau, weiter durch den Geist Gottes. Dann haben sie 11% gegeben, dann 12%, dann 13%, dann 20%, dann 30%. Und wisst ihr, was er vor kurzem gesagt hat? Er hat sich vor seine Gemeinde gestellt. Er hat gesagt, frank und frei, er hat gesagt, ich gebe von dem, was ich einnehme, 91%. 91% und ich lebe von 9%. Rick Warren. Und der Rick Warren hat das Buch Leben mit Vision geschrieben. Das ist das zweitmeistverkaufte Buch, christliche Buch nach der Bibel. Und da hat ihn mal einer gefragt, ja, wie konnte es passieren, dass du so ein erfolgreiches Buch schreibst? Dann hat er gesagt, hat der Rick Warren gesagt, weil Gott mir das anvertrauen konnte, weil ich in den Finanzen treu bin, weil Gott mir das anvertrauen konnte, diesen Erfolg. Und wusste, dass es nicht geändert hat. Hammer! Ist das nicht der Hammer? Und wir knausern darum, machen darum. Großzügigkeit bewirkt Segen. Wenn du Gottes Segen haben willst, musst du lernen, kein Knauser, sagt nochmal alle Knauser, kein Knickser, sagt alle Knickser, kein Knauser und kein Knickser zu sein. Das ist das Schlimmste in der Familie, wenn du Knauser und Knickser zu verwandten hast. Amen. Sprüche 22, Vers 9, wer freigebig ist, der wird gesegnet werden. 2. Mose 15, Vers 10, willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein. Dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun, in all deinem Tun, in all deinem Tun, in allem Geschäft deiner Hand. Willst du gesegnet sein in allem Geschäft deiner Hand, in all deinem Tun? Achtens, Großzügigkeit bewirkt Glücklichkeit. Apostelgeschichte 20, 35, ich habe heute eine Menge Bibelstellen, sorry. Aber ist ja gut, kannst du nacharbeiten. Apostelgeschichte 20, 35, geben macht glücklicher als nehmen. Ein Kind freut sich, wenn es was bekommt. Ich habe mich als Kind immer gefreut. Und was, wisst ihr was? Der Benny, der kann sich so freuen, wenn er was bekommt. Und ist wirklich dankbar und er freut sich so. Und das schließt Herzen auf. Ja, wenn sich so ein Kind oder so ein Jugendlicher oder junger Mann sich wirklich freut und so. Aber irgendwann mal werden wir doch erwachsen. Und dann werden wir Eltern und wir werden Großeltern. Und dann haben wir doch eine andere Freude. Dann freuen wir doch, wenn wir was schenken können. Uns doch, wenn wir was schenken können. Gell, Bea? Ne? Da freuen wir uns doch, wenn wir was schenken können. Wo sind noch ein paar Großmütter? Da hinten. Ja? Gell, Erika? Da hinten. Ne? Da freuen wir uns. Warum? Warum verändert sich da? Das ist kindisch. Sich nur zu freuen, wenn ich was kriege. Sondern ich werde erwachsen, weil ich mich entwickelt habe, weil ich erwachsen geworden bin. Da hört die Selbstzentriertheit auf. Das nennt man dann Erwachsensein. Neuntens, Großzügigkeit breitet meinen Einfluss aus. Einfluss kommt nicht von dem, was du bekommst, sondern was du weitergibst. Und je mehr du weitergibst, desto mehr Einfluss wirst du bekommen. Und es gibt bekannte Leute, die ja dadurch Einfluss bekommen haben. Sprüche 11, 24, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Zehntens, Gott multipliziert deine Finanzen. Er multipliziert. Sprüche 11, 25. Wer gern wohltut, wird reichlich gesegnet. Wer andere drängt, wird auch selbst gedrängt. Hoffnung für alle sagt, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Elftens. Großzügigkeit bewirkt Gottes Schutz. Psalm 112, Vers 5 und 6. Mir wichtig, dass ich euch das heute mal durch die Bibel nachweise. Gut steht es um den Mann, inklusive Frau, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht, denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Und zu seiner ewigen Erinnerung wird der Gerechte sein. In Hoffnung für alle, da ist auch mal schön, wenn man so eine andere Übersetzung liest, nichts wird ihn zu Fall bringen. Ein solcher Mensch wird nie vergessen werden von Gott. Psalm 112, 5 und 6 und vor allen Dingen Vers 6. Letzter Punkt, Großzügigkeit wird im Himmel belohnt werden. 1. Timotheus 6, 18 und 19, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig zu sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Du sammelst dir eine gute Grundlage das wird im Himmel gelten, was du hier tust. Du sammelst ja eine gute Grundlage. Geld ist doch nur ein Mittel. Es kann zum Guten und zum Bösen verwandt werden. Nicht Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Liebe zum Geld. Und Jesus sagt immer wieder, sammelt euch Schätze im Himmel. Und deswegen möchte ich einfach euch ermutigen, auch in diesem Bereich Gottes Jesu Nachfolge zu werden. Ich möchte euch ermutigen, auch in dem Bereich zu wachsen, erwachsen zu werden. Du bist ein Türöffner. Du bist ein Wegbereiter. Jesus hat die Jünger losgeschickt und hat gesagt, ihr werdet einem Mann begegnen und er hat einen Esel und er wird euch den Esel geben. Der Mann ist völlig unbekannt, aber ich weiß eins, dieser Mann ist gesegnet. Der hat vielleicht nur einen Esel gehabt und Gott hat ihm gezeigt, er soll den Esel hergeben. Er hat den Esel hergegeben und mit diesem Esel ist Jesus seinen letzten Weg gegangen. Und dieser Mann wurde ein Wegbereiter für Jesus. Sei du auch ein Wegbereiter. Du und ich, wir sind dazu berufen, Wegbereiter zu sein, Türöffner zu sein. Da musst du deine Türen öffnen. Und wir reden nicht nur, sondern wir tun. Durch diese Gemeinde, Geschwister, sind Tausende von Menschen berührt worden, gesegnet worden, wiedergeboren. Viele, viele Menschen wiedergeboren. Menschen, haben wir heute gehört, sind in den Dienst gebracht worden. Und lass uns jetzt diese Gemeinde segnen. Lass uns mal einen Schritt tun. Lass uns mal das brechen. Wir haben mehrere Projekte, aber ich sage das nicht aus Not. Diejenigen, die enger dabei sind, die wissen das, dass wir eigentlich das nie so weitergeben, was wir alles irgendwo da auch tragen zu haben. In der letzten Vorstandssitzung kam die Eva, hat gesagt, dieses Mikro da, was ich in der Hand habe und das da, das sind jetzt die Frequenzen geändert worden, wir dürfen diese Mikros nicht mehr haben. Und zwar in ganz Europa, die können wir nicht mal verschenken nach Europa. Wir können sie nach Afrika verschenken. Burkina Faso oder sonst wohin. Nach Afrika können wir es schenken. Die können noch was damit anfangen. Wir dürfen es nicht mehr nehmen. Neue Mikros kosten 3.500 Euro. So einfach nur mal wisst. Diese zwei Mikros kosten 3.500 Euro, wenn du es kaufst. Eva kam an. Das war der erste, ein Punkt, ne? Der eine Tagesordnungspunkt. Dann irgendwas ist am Schlagzeug kaputt gegangen, was schon länger ist. Da haben wir was zu tun. Dann haben wir Öl gekauft oder kaufen wir Öl, gell, Eva? Kostet Tausende von Euros. Einfach nur, ja, das ist ein Glaubenswerk. Wir bekommen keine Steuer. Das kommt durch das, was wir zusammengeben. Also wir haben wirklich Projekte und es ist einfach, dass wir auch seht, man kann hier nicht nur reinkommen und alles genießen, sondern lasst uns einfach auch da gemeinsam, wenn es Familie ist, lasst uns da die Lasten teilen. Aber ich weiß eins, wir haben einen großen Gott. Wir sind nicht abhängig von Menschen. Ein großer Gott ist ein Glaubenswerk. Aber ich weiß eins, Gott will dich segnen. Und ich war früher immer ein Typ, der sich da drum also gedrückt hat. Ich habe nicht gern über Finanzen gesprochen, über das. Oder hat mich Gott mal überführt, hat zu mir gesprochen, hat gesagt, Eckhard, du verhinderst, dass Menschen segnen können und gesegnet werden. Wie ich gesagt habe, mit dieser Karin, der hat nicht drüber gesprochen und ich war daneben und ich hätte geben können. Und mir tut es heute noch leid. Und lasst uns einfach jetzt das sammeln. Lasst uns einfach da einfach geben in das Reich Gottes. Und ihr könnt auch nach Moldawien mitgeben und nach zur Susi mitgeben und zum Joe. Wir können es aufteilen. Macht es immer ganz strategisch auch. Und lasst uns Geber sein. Und lasst einfach uns dafür sorgen, dass jetzt der Himmel offen, nicht nur offen bleibt, sondern aufgeht. Amen. Und Vater im Himmel, ich habe dich gefragt und du hast mir das gegeben, dass ich das heute Morgen sagen soll. Und das habe ich so getan, wie ich es kann. Ich habe das getan, wie ich es kann. Und ich bitte dich, dass einfach jetzt Menschen berührt werden und dass einfach vielleicht heute eine Lebenswende kommt, dass Menschen aus dem Gefängnis der Angst und Existenzangst rausgeführt werden. Dass dieser Fluch über ihren Familien gebrochen wird. Und dass sie lernen, dir auch in diesem Bereich zu vertrauen. Und wer möchte dazu Amen sagen, dann steh auf. Wir können es auch im Stehen geben. Und lasst uns einfach noch einen Abschlusslobpreis machen. Und einfach wirklich da einfach ja, ein Segen sein. Und ich weiß eins, es kann nur eins passieren. Nur eins. Wenn du deine Tür öffnest, kommt Segen rein. Kommt Segen rein. Und auch dein Öl wird nicht aufhören zu fließen. Auch dein Mehl wird nicht aufhören. Und deine Versorgungsgrundlage wird nicht aufhören. Und Gott wird seinen Schutz über deinen Job geben und über all deine Gesundheit geben, dass du all das auch erwirtschaften kannst. In Jesu Namen. Amen.